The Lesbian Gaze.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zu queer lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke
und Julia. Herzlich willkommen zur 16. Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia.
Ich bin Schnieke.
Und wir haben euch heute das Thema Identitätspolitik mitgebracht und haben dafür Nadine Lansch zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass Nadine heute mit dabei ist.
Ihr habt sicher schon von Identitätspolitik gehört. Wir haben nochmal eine kleine Erklärung rausgesucht, weil ich das selber noch nicht wusste. Der Begriff Identitätspolitik wurde nämlich ursprünglich vom Combahee River Collective geprägt, 1977 in den USA. Und zwar haben sie in einem Statement, was so den Grundstein für ihr Kollektiv als schwarze lesbische Frauen geschaffen hat, geschrieben: Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt.
Genau, und gemeint war eben damit, dass sie sich von einer linken Politik, die sich vornehmlich auf die Bedürfnisse von weißen Arbeitern bezieht, nicht repräsentiert fühlen. Und dass sie eben ihre spezifische Unterdrückungserfahrung als schwarze Lesben heraus aus ihrer eigenen Situation am besten bekämpfen können. Und zwar eben gemeinsam als Kollektiv.
Und wie es dann weiterging mit der Diskussion, da stürzen wir uns gleich mit Nadine zusammen rein.
Ganz viel Spaß.
Viel Spaß. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und wir würden dich zum Anfang bitten, dich kurz selber vorzustellen. Und wenn du möchtest, auch gerne deine Pronomen dazu zu sagen.
Hi, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin Nadine. Man kennt mich auch unter Lanschi. Das ist eigentlich so mein Rufname. Pronomen keine. Ja, meine feministisch aktivste Zeit ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da war ich so Vollzeitaktivistin und war viel in der politischen Bildungsarbeit, vor allem in der Erwachsenenbildung unterwegs. Ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit Lea Britz, über Queerfeminismus. Mhm. Ist jetzt auch schon etliche Jahre her. Ja, und seit ein paar Jahren arbeite ich in der Berliner Verwaltung und versuche da mein feministisches Glück.
Sehr cool.
Cool, danke dir. Bevor wir gleich in unser Thema einsteigen, wollen wir natürlich auch noch hier ein popkulturelles Element reinbringen. Und du hast gerade eben schon deinen Spitznamen gesagt, deswegen auch Shoutout zu deinem Instagram, weil es ist sehr lustig, dir zu folgen. Ich merke, du bist ein Fan von Popkultur. Und deswegen haben wir das auch dahin so ein bisschen gemünzt. Genau, unser Spiel heute ist einfach nur Sätze vervollständigen. Also wir fangen an und du kannst das Erste, was dir in den Kopf kommt, einfach vervollständigen. Okay, als Erstes, meine momentane Lieblingsserie ist?
The Morning Show.
Oh, nice. Cool. Okay. Ich lese momentan.
Viel zu klasse.
Oh, sehr cool.
Ah, das passt jetzt unserer letzten Folge.
Da haben wir auch eine Buchempfehlung. unsere letzte Folge war mit Julian und Frede, die den Sammelband Klassenfahrt jetzt herausgeben. Deswegen sehr passend.
mein forever fiktiver Crush ist?
Bette Porter.
Ich dachte mir, dass du das sagst.
Wirklich? Wusstest du?
Ja, ich folge Lanschi.
Ich auch, aber okay. Ich kann gerade nicht genug kriegen von diesem Song.
Missy Elliott, Gossip Folks.
Nice. und abschließend, mich beschäftigt momentan besonders.
Ostdeutschland. Und natürlich, wie es mit der Linkspartei weitergeht.
Ja. Oh mein Gott, was für eine magische Überleitung. Aber es ist, als würdest du schon wissen, worum es heute geht.
Genau, wir wollen uns ja heute dem etwas komplizierten Thema von Identitätspolitik nähern, haben da auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil ja, wir finden irgendwie auch, das ist einfach so ein, häufig auch so ein Begriff, der einem so in die Ohren geworfen wird und man weiß vielleicht auch gar nicht immer so sehr, was es eigentlich bedeutet oder was auch dahinter steht oder warum das irgendwie, dieser Diskurs auch irgendwie sehr gefährlich sein kann. Und wir fanden ihn sehr aktuell bezüglich der letzten Bundestagswahlen, wo ja auch irgendwie so gern darüber gesprochen wird, dass viele, die ursprünglich die Linkspartei gewählt haben, zur AfD gewechselt sind und es dann gern mit Identitätspolitik zusammengebracht wird. Oder auch aktuell wird oder wurde jetzt, glaube ich, im Oktober die Goldene Kartoffel für diese Debatte auch verliehen von den neuen Medienmachern. Und das ist ein Preis für besonders unterirdische Berichterstattung. Und ich zitiere, der Preis wird an JournalistInnen vergeben, die ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben im Einwanderungsland Deutschland zeichnen und Probleme und Konflikte stark übertreiben. Und dabei wurden sehr viele Zeitungen ausgezeichnet, also sowohl die Taz als auch konservativere Medien wie jetzt zum Beispiel die FAZ. Also man sieht, das ist auf jeden Fall eine Debatte, die sehr breit gerade auch geführt wird und wo sich sehr viele auch mit einordnen können und sich ein bisschen an die eigene Nase fassen können.
Worum geht's uns eigentlich heute? Ich glaube, ja, so der Aufhänger war von uns eben dieser scheinbare Konflikt oder tatsächliche Konflikt. Vielleicht kommen wir da heute ein bisschen dahinter. Also es geht so um diese Erzählungen von so die abgehobene Lifestyle-Linke gegen den weißen Arbeiter, dem Minderheiten völlig egal sind, um das jetzt mal total überspitzt zu sagen, oder auch so Klassenkampf versus der Kampf gegen Rassismus und inklusive Sprache, Moment, der Kampf gegen Rassismus für inklusive Sprache, gegen Queerfeindlichkeit, der wiederum dann so die wahren klassenkämpfenden Linken nicht mehr abholt. So ungefähr würde ich das jetzt mal nachzeichnen. Genau, und wir fokussieren uns heute auf linke Politik. Identitätspolitik wird ja auch oft in rechten Kontexten verhandelt, aber das lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor, beziehungsweise wir schauen mal.
Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen so eine Einladung gemacht und viel geredet, aber wie würdest du vielleicht diesen Konflikt beschreiben oder wie nimmst du den wahr?
Tausendmal schon gehört, schon gelesen, schon passiert. So, das zieht sich eigentlich, zumindest seitdem ich feministisch aktiv bin, durch alle Debatten irgendwie durch. Vor allen Dingen so in linksradikalen Umfeldern, queerfeministischen Umfeldern. Ist es, also als ich nochmal so über das Thema heute nachgedacht habe, ist mir nämlich eingefallen, dass wann ist mir diese Debatte das erste Mal untergekommen? Wann habe ich das erste Mal das so mitgekriegt, dass da, sage ich mal, eine radikale Systemkritik oder Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen, einer Identitätspolitik oder zumindest einer Definition von Identitätspolitik so gegenübergestellt wird und da so ein Widerspruch aufgemacht wird. Das war so Anfang der 10er Jahre, als es um Critical Whiteness ging. Das war so eine Debatte, die aus der Akademie so ein bisschen in den, zumindest hier in Deutschland, in den aktivistischen Raum geschwappt ist. Auch weil es da natürlich personelle Überschneidungen gibt, müssen wir uns ja nichts vormachen. und die Debatte hat vor allen Dingen in der gesellschaftlichen Linken große Berührungsängste hervorgerufen, dass sich auf einmal weiße Leute mit Rassismus beschäftigen, aber auch mit ihrer eigenen Position darin oder mal, was spielt Weißsein für eine Rolle in rassistischen Verhältnissen. Und da war das eigentlich, wurde eine Nebenwiderspruchsdebatte geführt. So die Beschäftigung mit Rassismus, die Beschäftigung mit Weißsein, weißer Vorherrschaft würde zu einer Verschiebung von Themen führen, die letztendlich nicht mehr auf den Kampf gegen den Kapitalismus oder auch gegen eigentlich alle Herrschaftsverhältnisse darauf einzahlt, sondern hauptsächlich dazu beiträgt, dass sich weiße Leute mit sich selbst beschäftigen in so Sitzkreisen und ihre Sensibilität in Bezug auf Rassismus und ihre eigene Position nach oben befördern sozusagen oder nach oben schrauben. Und das ist natürlich auch passiert, dass dann das so ein Grund war, dass sich weiße Leute wieder nur mit sich selber beschäftigen und mit ihrem Weißsein oder weiße Leute halten weiße Räume weiß sozusagen und laden da auch aus Angst oder öffnen ihre Räume nicht aus Angst, sie könnten rassistisch agieren oder so. Das führte natürlich in einigen Räumen oder Kontexten auch ein bisschen zu einem politischen Stillstand. Aber was mich am meisten interessiert hat damals an der Debatte, war tatsächlich so das, was so mitgeschwungen ist, nämlich politische Praxis. Was sind gute Politikansätze? Was sind gute Perspektiven, diese Gesellschaft zu analysieren? Was ist hilfreich? Was ist konstruktiv, auch um Verbündete zu finden oder gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Ziele, Perspektiven zu artikulieren? Und wäre die Debatte damals so gelaufen, hey, Antirassismus oder linke Kämpfe gehen nicht ohne Antirassismus, lasst uns drüber sprechen, wie wir das Ganze miteinander verbinden und irgendwie auch in Deutschland, sage ich jetzt mal, das kontextualisieren und dann irgendwie versuchen, da gemeinsame Politiken zu formulieren. Das ist ja größtenteils schon damals nicht passiert und der Bogen zu jetzt ist eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe, nur mit anderen Themen. Beziehungsweise auch ja, fortgeführt. Also es hat ja nie aufgehört. Ich glaube, so Anfang der 10er Jahre kam tatsächlich mit der verstärkten Thematisierung von Rassismus auch in der Mehrheitsgesellschaft und in den Medien, im Feuilleton, hat sich da so eine ja, Gegenbewegung der Dominanzgesellschaft auch in Gang gesetzt. Ja, und seitdem befinden wir uns quasi in so einer Dialektik oder auch in so einer Dynamik von, die eine Seite sagt dies, die andere Seite tut das und ja.
Die können niemals zusammenfinden und es ist, wir müssen radikal irgendwas sprengen hier, damit überhaupt es noch weitergeht mit der Linken. So.
Genau. Also was ich sagen will, vielleicht in kurz, ist, der Konflikt ist nach wie vor der gleiche, nämlich ein Konflikt über weniger über Themen, sondern mehr über Politikansätze. Es wird aber ein Themenkonflikt daraus gemacht.
Okay, ja. Ich frage mich, also eine offene Frage, ob das jetzt gerade so nochmal mehr diskutiert wird, dass Identitätspolitik einen Zuwachs von rechten Parteien irgendwie mit sich bringt. Also ich erinnere mich so ein bisschen, dass das um die Wahl von Trump herum irgendwie viel diskutiert wurde, dass irgendwie Hillary sich so ne, nur auf so Themen beschränkt hätte, die jetzt nicht mehr die Allgemeinheit betreffen würden. Und ja, ich glaube, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt nach diesem Wahlkampf auch gesagt wird, aber mir fällt da in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal Sarah Wagenknecht ein, die in die Richtung auch sagt, hey, wir erreichen nicht mehr die Leute, die wechseln jetzt zu anderen Parteien. Würdest du sagen, das ist eine neue Facette des Diskurses? Oder ja, wie stehst du allgemein dazu?
Zu Sarah Wagenknecht? Tatsächlich habe ich diese Diskussion vor allen Dingen jetzt im Wahlkampf oder zu Wahlkampfzeiten öfter gehabt. Und ich wurde dieselben Fragen, die ihr mir jetzt stellt, wurden mir auch gestellt. Und beim so drüber nachdenken habe ich gemerkt, dass irgendwie offensichtlich jetzt auch bei den Parteien oder sagen wir mal im parlamentarischen Raum angekommen ist, dass Politik in diesem Land einfach nicht mehr die Fortführung der Bonner Republik ist. Und dass auch selbst in den Parlamenten über politische Themen heute anders gesprochen wird. Und auch wie wir uns Themen nähern oder warum Themen auf die Agenda gesetzt werden, wird anders begründet. Und das führt, egal ob wir uns in der Linkspartei bewegen oder bei der CDU, zu Irritationen. Dass heute nicht einfach mehr Politik oder auch politische Ziele, politische Forderungen so formuliert oder in den politischen Raum getragen werden können, wie das vielleicht mal der Fall war. Und dass es auch nicht mehr widerspruchsfrei bleibt, wenn man eben Politik macht, wie in der Bonner Republik. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wurde vielleicht noch nicht so ganz verstanden oder wird als Bedrohung wahrgenommen. Und ich glaube, die Linke hat ja nicht erst, also die Partei jetzt hat ja nicht erst seit dieser Wahl irgendwie mit StammwählerInnen, die nicht mehr die Linke wählen oder die jahrzehntelang die Linke gewählt haben, aber es nicht mehr tun, zu tun. Das gibt's nicht erst, seitdem wir auch zum Beispiel über Identitätspolitik sprechen oder das, was manche Leute darunter verstehen, sondern die Gründe sind da sehr vielseitig. Und was oft vergessen wird, wenn man jetzt linke Politik oder auch die Politik dieser Partei oder Sarah Wagenknecht oder wie auch immer wen kritisiert, dass wir in einem strukturell konservativen und rechten Land leben, dass eine linke Partei hier generell sehr viel schwerer hat als jede andere Partei. Ja. Vor allen Dingen eine Partei, die sich ein anderes gesellschaftliches System wünscht und dass dass da wir auch wieder eine Dynamik haben von Medien, die eher an einem antikommunistischen und antilinken Diskurs interessiert sind, diese Politikerinnen irgendwie permanent einladen und nur an den Positionen dieser Frau interessiert sind, aber nicht an anderen Positionen der Partei. Und, wohl wissend, dass sie die Positionen dieser Partei nicht vertritt nach außen, sie immer wieder einladen und immer wieder auch zu dieser Polarisierung beitragen. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel so die Sommerinterviews im Wahlkampf gesehen habt. Janine Wissler, die Parteivorsitzende, war da ja zum Interview geladen und dieses 20-Minuten-Interview drehte sich eine Viertelstunde lang nur um Sarah Wagenknecht.
Okay.
Und, Janine Wissler hat viel versucht, sozusagen die eigentlichen Themen da unterzubringen, aber es ist halt schwer, wenn schon die Interviewerin, also wenn so klar hervorsticht, dass hier ja es darum geht, bestimmte Positionen aus der Parteivorsitzenden rauszukitzeln und nicht, wir geben auch einer demokratischen Partei, die hier im Wahlkampf antritt, die Möglichkeit, ihre Position zu diskutieren in der Öffentlichkeit.
Ja, also vielleicht, um das nochmal so zusammenzufassen, irgendwie, Sarah Wagenknecht hat ein Buch rausgebracht, auch dieses Jahr, pünktlich ein halbes Jahr vor der Wahl oder sowas. Oh, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber auch sowas wie das ist ein bisschen peinlich, die Selbstgerechten oder so. Also es geht...
Ja, die Selbstgerechten.
Ah, check. Genau, und es geht eben genau um das, die Zeiten haben sich geändert sozusagen, aber ihre Perspektive ist eher, die Zeiten haben sich zu schnell geändert und jetzt hat sich die Linke geteilt oder es gibt diese sogenannten Lifestyle-Linken, die, sie sagt sowas wie, Leute gehen auf die Straße für skurrile Minderheiten, genau, interessieren sich nur noch dafür, welche Wörter jetzt noch gesagt werden dürfen und welche nicht. Aber so die eigentlichen Probleme von, wie sieht's mit dem Arbeitslohn aus, wer verliert seinen Job durch zum Beispiel Klimapolitik, also ich glaube gegen Fridays for Future findet sie auch nicht so gut. Und ich glaube, dieses Buch war unheimlich polemisch, also von was ich an Zitaten gesehen habe, fand ich wirklich, dass sie sich lustig gemacht hat über zum Beispiel CSD und so weiter. Also richtig krass eigentlich. Ich habe noch mal ein Interview mit ihr gelesen, wo ich das Gefühl hatte, sie wollte dann wieder ein bisschen versöhnlicher sein oder wollte sich halt gegen Kritik stellen und so und meinte dann nochmal so, nee, ist ja absurd, dass sie hier Rassistin genannt wird, weil es geht ihr ja gerade um die Person mit Migrationsgeschichte, die am Arbeitsmarkt diskriminiert wird. Also auch irgendwie sehr widersprüchlich alles. Ja, aber ich finde, sie verkörpert irgendwie, wie du sagst, sehr gut diesen Konflikt und gleichzeitig, was ja auch bezeichnend ist für diesen Konflikt, nimmt sie unheimlich viel Raum ein irgendwie und saugt so alle Luft aus dem Zimmer in Interviews und so weiter. In den USA, wie war das bei Trump nochmal?
Ja, genau, wurde einfach auch dann so gesagt, ne, dass halt Hillary nicht mehr die Bedürfnisse sozusagen von der arbeitenden Klasse irgendwie erreichen kann, was aber im Endeffekt dann auch, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, halt eigentlich auch Quatsch ist, weil zum Beispiel schwarze ArbeiterInnen zu, ich glaube, 96% oder 97% Hillary gewählt haben. Also so, ne, da wird auch dann einfach, glaube ich, viel so aufgeblasen, was auch dann gar nicht so der Fall ist. Und es wird halt dann auch einfach ausgeblendet, so Arbeiterkämpfe sind halt unterschiedlich und müssen halt irgendwie auch, ja, auf verschiedenen Ebenen halt auch betrachtet werden. Also den Kampf, den Trump geführt hat für ArbeiterInnen, ist halt nicht derselbe, den halt vielleicht schwarze ArbeiterInnen oder Hispanics oder so brauchen.
Ja, ich glaube, sind wir viel, also vielleicht bin ich auch Lifestyle-Linke, würde vielleicht Sarah sagen. Also, ne, ich gehe auch nicht zum, kompliziert, ich gehe nicht zum CSD, aber ich finde, der CSD hat gerne skurrilen Minderheiten am Start. Aber wenn wir uns jetzt mal praktisch in die andere Seite reinversetzen, Nadine, würdest du sagen, dass so diese Identitätspolitik manchmal zu weit geht auf irgendeine Art? Oder siehst du irgendeinen Punkt von dieser Seite auch?
Also, wenn man sich vielleicht nochmal zurückerinnert, wo dieser Begriff eigentlich herkommt und was damit auch für eine Politik verbunden wurde, nämlich wie so oft in vielen Bereichen von feministischem Aktivismus geht einiges auf schwarzen feministischen Aktivismus zurück, so auch der Begriff Identitätspolitik oder wie er dort mit Leben gefüllt wurde. Am bekanntesten ist sicherlich das Combahee River Collective, die 1977 ihr Statement, ihr Manifest herausgegeben haben und da ganz klar sagen, Identitätspolitik muss eine radikale Systemkritik sein. Es geht eher darum, aus welcher Position heraus sprechen wir und was ist unser politischer Ansatz für diese radikale Systemkritik und für die Abschaffung von Rassismus, Kapitalismus, Patriarchat. Die Gruppe hat dort ganz eindeutig formuliert, dass Sozialismus das Ziel ist. Und dass nur Sozialismus sozusagen zur Befreiung aller beitragen kann. Und sie haben darin aber auch geschrieben, was gar nicht im Widerspruch steht, ja, das Private ist politisch. Und ich glaube, dieser Aspekt Das Private ist politisch, wird, ich spreche jetzt mal nur über deutsche aktivistische Kontexte, so wie ich die kennengelernt habe, queere, queer-feministische und linke Kontexte, eben sehr stark gemacht. Das Private ist politisch und zwar in einer sehr individualisierenden und individuellen Form. Es geht oft um die eigene Unterdrückungssituation, um die eigenen Diskriminierungserfahrungen, die dann nicht in, also oft dann nicht in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gesetzt werden oder auch, was erhofft man sich aufgrund dessen von der Politik? Wir haben es ja vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie miterlebt und ja, dass im Bundestag heute teilweise andere Politik gemacht wird und verschiedene Bevölkerungsgruppen mehr mitgedacht werden und auch tatsächlich Gesetzentwürfe, Forderungen etc. da auf den Tisch kommen. Und ich glaube, so das bekannteste Beispiel, sogar aus diesem Jahr, ist die Abstimmung zum Selbstbestimmungsgesetz und damit auch die Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes oder auch die Forderung nach Streichung des Rassebegriffs im Grundgesetz, Artikel 3. Und das sind natürlich alles wichtige Dinge. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber das sind auch Politiken, wo es um eine gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung geht von Gruppen, von Menschen, auch um eine Repräsentation. Und da geht es erstmal nicht darum, um soziale Fragen, um Armut, um Arbeitsmarkt, um Wohnungsmarkt, Wohnverhältnisse, Lebensverhältnisse, sondern ja in erster Linie um eine rechtliche Anerkennung, die natürlich wichtig ist. Aber das, was ich meine oder worauf ich hinaus will, diese Themen werden im Bundestag adressiert, was super ist. Andere Themen werden nicht adressiert und dann zum Beispiel von einer Sarah Wagenknecht als Politik der skurrilen Minderheiten abgetan. Obwohl sie ja eigentlich als Linke am besten wissen müsste, dass diese Kämpfe zusammengehören und dass natürlich vor allen Dingen von Prekarisierung, von Armut, von Wohnungslosigkeit, von massiver Gewalt und Ausgrenzung vor allen Dingen queere Menschen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, da sich in diesen Kontexten bewegen und mit diesen Situationen umgehen müssen. Und dafür sollte eine linke Politik da sein und sollte nicht so viel darum gehen, ja, meine eigene Situation zu verstehen, ist eine Sache. Meine Situation in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, in einen geschichtlichen Kontext einzuordnen und daraus eben zu schauen, mit wem habe ich Gemeinsamkeiten? Welche Kämpfe verbinden uns? Und wie kann man die zusammenführen? Das ist eine Sache, die passiert mir in queerfeministischen Kontexten schlichtweg zu wenig. So, da geht es viel um Repräsentationsfragen und weniger um die Bekämpfung von zum Beispiel Armut, was man auch im Wahlverhalten gesehen hat. Und wir nun mit einer Ampelkoalition konfrontiert sind, die diese Fragen absolut nicht adressiert. Und man sich aber im Wahlkampf dann auch von linken Leuten anhören dürfte, die Linke kann ich nicht wählen, ich will die Grünen, weil die machen queere Politik. Die Frage ist, für welche queeren Menschen die Grünen Politik machen. Das interessiert mich eher.
Ja, voll. Das ist auch wieder so ein Bild von alle queeren Leute sind irgendwie reich und haben gute Jobs und sind eben so Lifestyle-Leute so. Ich dachte mir auch zwischendrin so, ob ich, also ne, als ich so Sarah Wagenknechts Takes gelesen habe, weil sie sagt auch eben so, was du gerade auch meintest, dass sich viele Leute, denen es eigentlich gut geht, in Anführungszeichen, so als Opfer stilisieren, weil sie zum Beispiel queer sind oder auch von Rassismus betroffen, aber nicht von Klassismus, bla bla bla. Da dachte ich mir, oh Gott, so Gott, meint sie mich? Ja, also ja, sie meint mich damit so, weil ich konnte zum Beispiel studieren und so. So, etc. etc. Und ja, aber wie du sagst, das hält mich ja nicht davon ab, solidarisch zu sein mit Leuten, die aus verschiedensten Gründen nicht studieren können oder in schlechten Arbeitsverhältnissen stecken oder ne, in der Hartz-IV-Hölle gefangen sind. So. Natürlich gibt es Leute, denen das egal ist irgendwie und die zufällig auch queer sind und die dann zumindest von mir aus auch auf den CSD gehen und so, aber sehr viele Leute denken das ja auch zusammen. Und also genau, und ich musste dann denken, wie so Identitätspolitik auch oft mit so, wer darf über was sprechen, zusammenhängt. Wie ja auch meine, das ist Combahee River Collective, ging es viel darum, dass überhaupt mal zum Beispiel schwarzen Lesben zugehört wird und das anerkannt wird, dass Schwarze Lesben spezifische Probleme zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt erleben.
Ja.
Und da bin ich auch immer ganz hin und her gerissen, so was Queerness angeht. Also ne, ich habe zum Beispiel, da habe ich bis heute, weiß ich nicht, ob mir das peinlich ist, habe ich in der Folge von uns letztes Jahr, hat Jules mich gefragt, was ich am liebsten mag am Queer sein. Und ich habe aus irgendeinem Grund, wir hatten das nicht vorher geplant, das war das einzige Mal, wo ich nicht auf eine Frage vorbereitet war. Und ich habe instant irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich finde das nice, irgendwie eine Expertin zu sein auf irgendeinem Gebiet, so. Dann war ich im Nachhinein so, hä, was für ein Quatsch, ich bin doch nicht als Expertin für Queer sein, nur weil ich queer bin und so. Und gleichzeitig, gibt mir das irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn hetero Leute sehr viele Meinungen haben über das Queersein oder sich da selber wiederum auf irgendeine Art zu ExpertInnen machen, so. Oder das eben, wie, ich weiß nicht, ob Sarah Wagenknecht hetero ist, aber ne, das dann diffamieren wollen, ohne wirklich drin zu stecken oder wahrscheinlich ohne selber mal auf dem CSD gewesen zu sein, so. Genau, weiß nicht, geht euch das manchmal so, dass ihr so denkt, so, natürlich soll es keine Sprechverbote geben und natürlich sind wir nicht die ExpertInnen für irgendwen, aber manche Leute sollten über manches reden und manche sollten nicht so viel über manches reden, so.
Ja, also vor allem finde ich das ja auch dann spannend, so, wer hat dann überhaupt so SprecherInnen-Positionen auch, ne? Also selbst auch innerhalb von der queeren Community sieht man ja auch jetzt irgendwie, wenn man sich anguckt, wer hat irgendwie laute Stimmen, wenn es um queere Rechte geht und was wird dann auch häufig irgendwie außen vor gelassen, also das irgendwie Rechte von trans- und nicht-binären Personen dann gern mal unter den Tisch fallen. So, das liegt ja auch einfach dann daran, wer hat auch innerhalb der Community was zu sagen. Und das finde ich auch manchmal so, also ich habe so das Gefühl, das geht dann so ganz häufig weg von der Grundidee von Identitätspolitik, ne? Weil es ist ja im Endeffekt auch eine Art von Identitätspolitik, aber auch eine, die halt dann sehr essentialisierend ist und halt dann einfach so Gruppen aufmacht und Fronten aufmacht so und entscheidet, wer darf dabei sein und wer darf da mitkämpfen und wer nicht so. Was ist relevant und was ist nicht relevant. Aber du hast ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, so die geschichtliche Herkunft irgendwie von Identitätspolitik. Hast du so eine Idee, was Queerness so in der Vergangenheit in Deutschland in Arbeiterkämpfen gespielt hat?
Also das, was mir bekannt ist, sind ja die Unterstützung der Gewerkschaften von queeren Leuten so gegen die Stigmatisierung von HIV-Infizierten und AIDS-erkrankten Beschäftigten. Vor allen Dingen so in den 70er Jahren und 80er Jahren. Auch so Aufklärungskampagnen. Das ist das, was mir jetzt so im deutschen Kontext bekannt ist.
Ja.
Aber ist ja geil, ne? Das zeigt einfach, also das hängt zusammen, das hinkt zusammen. Queere Leute sind auch ArbeiterInnen, ArbeiterInnen sind auch queer und ja, das überschneidet sich eben so oft, dass das keinen Sinn macht, das so zu trennen irgendwie. Und auch eben dieser Konflikt von, man muss das irgendwie trennen oder nur queerer Aktivismus ist nicht genug irgendwie so. Habe ich das Gefühl, gibt es schon länger. Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, da ging es viel um so kommunistische Kollektive, wirklich. Genau, ich glaube, es ging explizit, das war ein Artikel bei der Analyse und Kritik von Tariq Shukrala, können wir auch gerne verlinken. Und dass eben die Analyse und Kritik, also diese Zeitschrift, schon eben in den 70er Jahren, glaube ich auch, gab es dann Arbeitskreise zu Schwulen und Linken, KommunistInnen.
Schwulen und Lesben, meinst du?
Schwulen und Linken, KommunistInnen. Ach so. Nee, genau. Was Queer sagt, Schwulen und Lesben. In kommunistischem Kollektiv. ihr wisst schon. Genau, aber dass schon damals praktisch Schwulen-AktivistInnen, wow, ich tue mir schwer, gesagt wurde, dass das zu wenig ist, nur Schwulen-Aktivismus zu machen, dass sie auch bitte den eigentlichen Klassenkampf machen sollen, weil das ja eher so ein Nebenthema ist, so, ne? Also das, ich glaube, so eine Erzählung ist auch, ich weiß nicht, ob das eine Marx-Sache ist, aber gibt, glaube ich, mit Feminismus genauso die Story, dass wenn der Klassenkampf gewonnen ist, dann wird sich sowas wie Patriarchat und Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit wird sich auch automatisch lösen, weil das gibt's ja nur, weil es alles so knapp ist irgendwie und wenn dann Gerechtigkeit herrscht, dann wird sich das automatisch mit erledigen so. Und deswegen wird das ja immer so als Nebenschauplatz immer oder wurde damals viel als so Nebenschauplatz auch schon verhindert.
Ich bin nicht so zufrieden.
Genau, und so umso aktuell, ins Aktuelle überzugehen. Ich fand einen richtig spannenden Fall, was das angeht. Die Proteste bei Netflix jetzt erst kurz. Ich glaube, es war auch im Oktober alles.
Ich glaube auch, ja.
Stressiger Herbst für uns alle. Und zwar, habt ihr sicher gehört von dem Dave Chappelle Special, ein Comedy Special, wo Dave Chappelle sich unter anderem hinter J.K. Rowling stellt und ich würde sagen, und viele Leute würden sagen, transfeindliche Witze macht, beziehungsweise solidarisch ist mit transfeindlichen Leuten wie Joanne K. Rowling. Was erstens lustig ist, wenn man bedenkt, dass Netflix selber irgendwie solche Dokus wie Disclosure rausgebracht hat, von und mit Laverne Cox, wo es eben genau darum ging, dass das so, was im Fernsehen passiert und wie Transmenschen im Fernsehen dargestellt werden und über Transmenschen gesprochen wird, dass das reale Auswirkungen hat irgendwie und dass das nicht nur
Popkultur ist.
Genau, lustige Geschichten sind und ein Witz, der keine Folgen hat, weil Netflix hat dann auf Kritik hin lustigerweise gesagt, ja, Leute können das doch unterscheiden. Leute schauen sich ja auch gewaltvolle Filme an und sind da nicht gewaltvoll. Warum sollten Leute nicht über Transwitze lachen können und dann trotzdem beste Freunde haben, die trans sind, etc., etc. Und also, ne, warum das, ich finde, warum es für uns so interessant ist, eben ist dann die arbeitsrechtliche Seite davon, weil de facto eine Person gekündigt wurde, B. Pages Minor, weil B. vorgeworfen wurde, dass B. Dokumente geleakt hat, dieses Special betrifft. Viele Stimmen sagen, B. Pages Minor wurde gefeuert, weil B. einen Streik organisiert hat oder einen Walkout.
Ja.
Und weil B. Pages Minor eben als Leiter in der Black and Trans Employee Resource Groups da sehr, sehr laut war im Protest gegen dieses Special. Und ich glaube, da ging es auch nicht darum, das Special irgendwie wieder runterzunehmen oder zu verbieten, bla bla bla, sondern eben viel das sozusagen auszugleichen mit so positiven Maßnahmen wie Funds für Nicht-Binäre und Trans-FilmmacherInnen und SerienmacherInnen. Also dass Netflix einfach gerne, wenn sie die eine Seite so ein bisschen bedienen, doch bitte auch Talk, nee, wie sagt man, Walk That Walk machen sollen, nachdem sie gerne darüber reden, wie divers sie sind und was sie für revolutionäre Serien machen, aber dann eben auch sowas passiert. Und genau, ich weiß nicht genau, wie es nach diesem Streik weiterging, aber es gab de facto einen Streik. Und dann im Nachhinein wurde auch so ein bisschen zweigeteilt drüber berichtet, habe ich gelesen. Also das Artikel einerseits so waren so, hier geht's um Arbeitsrecht, jemand wurde gekündigt, die KollegInnen waren nicht damit einverstanden und deswegen haben sie gestreikt. Oder die andere Seite von, hier wurde Transmenschen ein schlechter Service gemacht, sie wurden schlecht repräsentiert und deswegen sind alle aufgebracht. Aber ja, das wird wieder selten so zusammen gedacht als ein queerer Streik, der es ja auf eine Art einfach war, so lange geredet. Nadine, hast du das mitbekommen? Wie erlebst du das? Wie stehst du zu Netflix so im Spannungsfeld zwischen, sie machen Serien wie Pose, aber gönnen sich dann auch sowas?
Ja, Netflix ist einfach ein kapitalistisches Unternehmen und so agiert es.
Ja.
Tatsächlich von dem neueren Konflikt das ist bisher an mir vorbeigelaufen. Also danke für die Story. Werde ich mich auch nochmal ein bisschen konkreter damit befassen. Das, was mir dazu einfällt und was in diesem Kontext vielleicht auch reingehört, ist, letztes Jahr im Sommer hat Netflix ja so ein bisschen Umstrukturierung in der Geschäftsführung vorgenommen und die langjährige, seit Beginn von Netflix dabei gewesene lesbische weiße Programmchefin für die komplette englischsprachige Section, sage ich jetzt mal, wurde gegangen. Sie ist ja, sie geht freiwillig und will jetzt irgendwie, ich glaube, sie ist dann zu ABC gewechselt oder so. Ja, diese Frau hat Netflix einfach groß gemacht als Streaming-Service, unter anderem mit Serien wie Orange is the New Black, Sense8. Sie hat viele Content-Creators überhaupt auf diese Plattform geholt. Und da habe ich damals schon gedacht, weil auch im letzten Jahr wurden ja auch sehr viele queere Serien, wo Netflix irgendwie nur eine Season irgendwie rausbringt, schon wieder abgesetzt. Der ganze Hetenschmonz irgendwie, ob das jetzt Film oder Serie ist, wird halt durchgenudelt. Dritter Film, vierter Film, 1000 Staffeln von Emily in Paris,
gutes Beispiel.
Die Serienmacherin ja auch schon gesagt hat, eigentlich wollte ich was ganz anderes mit der Serie machen, aber das ist dann das. Also die Protagonistin sollte auch ein bisschen, eigentlich eine andere Figur sein.
Okay. Kannst du erzählen, inwiefern? Das wusste ich gar nicht.
Also ich meine mich zu erinnern, dass diese Serie, die jetzt so ein Hetenparadies ist, gar nicht so gemeint war, sondern tatsächlich auch queere Elemente haben sollte, vor allem in der Hauptfigur.
Mhm.
Und auch die Hauptfigur Emily eigentlich. Ich habe die Serie nicht gesehen, weil nichts an der Serie macht mich irgendwie an. aber ich meine, gelesen zu haben, ich weiß jetzt nicht, wie es dann letztendlich in der Serie umgesetzt war, dass die Hauptfigur auch keine weiße Person sein sollte.
Mhm.
Und wenn ich, das haben ja sicherlich viele queere Menschen gesehen, ja auch eine Netflix-Serie, She-Ra, Princesses of Power, glaube ich. Ach, ich habe schon wieder den vollen Titel vergessen.
Mhm.
Die Macherin Noelle Stevenson, kurz bevor die Serie sozusagen ihr offizielles Ende nahm, kurz vor dem Finale auch gesagt hat, bis ich mich an das Skript für die dritte Staffel gesetzt habe, Netflix nicht erzählt, wo die Reise hingeht.
Okay.
Ich habe niemals transparent gemacht, was meine eigentliche Geschichte ist, was ich eigentlich sagen will. Vor allen Dingen nicht das Finale, das wir ja alle kennen. Sonst hätte ich diese Serie niemals so produzieren können.
Ach krass,
heftig.
So, ja. Und das sagt eigentlich schon alles aus über Netflix, finde ich. Allein, dass sie solche Shows haben, wie jetzt eben die Show von Dave Chappelle, ist zeigt einfach, dass es schlichtweg die Konsequenzen solcher Kulturproduktionen einfach nicht gesehen werden. Ich meine, Popkultur hat so einen krassen Einfluss und ist für mich so irgendwie die Vorbereitung eines politischen Raumes oder kann das sein? Die Serien der letzten 5, 6 Jahre haben und vor allen Dingen auch das Aufkommen von Streaming und dass alle Serien gucken gefühlt und extrem zu einer Liberalisierung auch der Mainstream-Gesellschaft beigetragen.
Mhm.
Es ist unglaublich wichtig, dass es diese popkulturellen Erzeugnisse gibt und dass möglichst viele Menschen Zugang haben dazu. Aber wenn es letztendlich in Produktionsstätten verbleibt, die sagen, naja, wir wollen hauptsächlich viel Geld machen, nur darum geht es uns.
Ja.
Und so bauen wir unsere Geschäftsfelder auf und diese Strategie fahren wir auch. Und dann sehen wir auf solchen Plattformen nach wie vor auch rechten Content, transfeindlichen Content, anderweitig diskriminierenden Content. Ja, da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz für mich. Also man sollte, glaube ich, so Netflix überhaupt nicht überbewerten, sondern, weiß nicht, ich habe mich irgendwann dafür entschieden zu sagen, okay, ich schaue mir dort die Sachen an, die ich spannend finde, weil trotz allem ja Netflix sehr vielen Kreativen überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, dort etwas zu produzieren, was dann auch letztendlich ausgestrahlt wird. Das ist ja bei Kabel oder Rundfunk eher nicht so oft der Fall oder hat sich auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Dafür ist es wichtig, die Sachen schaue ich mir natürlich auch an. Nichts anderes erwarte ich auch.
Also man darf es, also Repräsentation ist wichtig, aber man darf es auch nicht irgendwie überhöhen, beziehungsweise Netflix dann zu so einer Heldin stilisieren, obwohl queere Leute halt doch irgendwie nur eine Konsumgruppe sind für Netflix. Ja, voll. Sehr nüchtern, finde ich, aber ja.
Aber ich fand deinen Take zur Popkultur richtig gut, weil ja, ich finde, es ist auch immer sowas, was immer wieder so diskutiert wird, so warum ist es überhaupt wichtig und so weiter, aber ja, also ich finde, man merkt es, also ich merke es auf jeden Fall selber, so wie man damit auch aufgewachsen ist und so. Ich finde schon, dass es einen mega viel gibt und dass es auch sehr politisch sein kann, wie du auch gerade meintest. Also ja, wollte ich nochmal unterstreichen, dass ich den Take gut fand. Wir dachten uns so zum Abschluss, um es irgendwie so abzurunden, dass wir uns nochmal so, wir haben uns nochmal so gefragt, wie kann man sich dem Thema Identitätspolitik nochmal so auf eine, naja, was heißt persönlich, wir waren ja auch persönlich mit dem Thema, aber halt auf so eine produktive Art und Weise irgendwie nähern. Und so ein Beispiel, was uns eingefallen ist, ist, dass ich glaube, es war entweder Ende letzten Jahres oder dieses Jahr, dass in Argentinien eine Quote für Transpersonen zur Einstellung, also es gibt eine Einstellungsquote für Transpersonen in Argentinien. Und die wurde zum Beispiel während der Corona-Zeit durchgesetzt, also wo man so ein bisschen zeigt, hey, man kann sich darum kümmern und man kann Politik machen für Transpersonen und gleichzeitig geht nicht die Welt unter. Also so Sachen lassen sich kombinieren und das ist auch ein wichtiger Teil und es ist auch ein ArbeiterInnenkampf. Oder ja, was uns auch noch so produktiv vielleicht einfach ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, irgendwie irgendwie, ja, wie kann man solidarisch sein in einer linken Bewegung oder wie kann man auch einfach hinterfragen, welcher Kampf hier eigentlich gerade gekämpft wird, also für wen wird hier gerade Politik gemacht und werde ich jetzt deswegen hinten runterfallen, weil ich jetzt nicht ganz vorne mit angesprochen bin oder nicht, also wie kann man da solidarisch miteinander sein? Ja, was sind deine Gedanken noch dazu und was würdest du dir vielleicht auch wünschen, wie diese Diskussion anders geführt wird oder was da vielleicht mitbedacht wird?
Ich finde es eine richtig coole Diskussion, wenn mal die Tatsache anerkannt würde, dass wir alle Identitätspolitik machen, egal in welchem politischen Spektrum wir uns bewegen.
Ja.
Und dass rechte PolitikerInnen, rechte JournalistInnen, konservative JournalistInnen Identitätspolitik für weiße Menschen machen. Ja. Und viele weiße Leute in Deutschland gern Identitätspolitik für sich hätten. Das merkt man ja auch. Das schlägt auch einen ganz guten Bogen zum Anfang unseres Podcasts. Weiße Leute im Osten, die AfD wählen viel, weil sie ja auch zur DDR-Zeit eine Politik gewohnt waren, wo der Staat sich sehr viel gekümmert hat. Und dieses Kümmern um die Befindlichkeiten und die Lebensrealitäten von weißen Deutschen, die nehmen sie halt bei der Linken nicht mehr wahr. Und das ist auch bei der Linken nicht mehr so. Also nicht mehr so in der Ausprägung. Und anstatt dann irgendwie zu gucken, okay, wer macht hier jetzt gerade Identitätspolitik, aus welchen Gründen und wer möchte wohin damit? Oder wollen wir überhaupt Politik für Menschen machen, die, ja, sagen wir mal so, nach wie vor an einer Politik für weiße Deutsche interessiert sind und für einen Volkskörper, einen gesunden? Ja. Wollen wir uns da einreihen, zum Beispiel als linke Partei, und versuchen, diese Menschen zurückzuholen? Oder wollen wir irgendwie gucken, wer in diesem Land von einer linken Politik profitieren könnte und wie wir diese Menschen ansprechen und für unsere Themen begeistern oder auch für diese Leute da sein können? Ich finde es allein schon einen sehr produktiven Umgang mit dem Begriff Identitätspolitik, wenn man ihn eher vielleicht so als Analysekategorie oder so, wie schaue ich mir Diskurse an? So, wer benutzt diesen Begriff? Aus welchen Gründen? In welchen Kontexten? Mit welcher Motivation? Und wir erleben es ja, dass es oft darum geht, so antirassistische, queere Politik zu diskreditieren als irgendwie Marginalthema, als etwas, das nichts Gruppenübergreifendes oder Gesellschaftsrelevantes hat. Und da sich irgendwie solidarisch zu zeigen mit diesen Kämpfen, die die Leute eigentlich führen, weil sie machen, natürlich machen sie auch Identitätspolitik, aber sie machen auch Klassenpolitik beispielsweise. Ja. Das finde ich schon mal total fruchtbar, so einfach anzuerkennen, okay, verschiedene gesellschaftliche Gruppen haben verschiedene Motivationen, irgendwie ihre Identität nach vorn zu stellen in der Politik. So, und das sich genau anzuschauen und da irgendwie zu bemerken, was letztendlich dahinter steckt, fände ich produktiver als irgendwie beschäftige mich beispielsweise nur mit meiner eigenen Lebenssituation und wähle nur die Parteien, die von denen ich glaube, dass sie mir persönlich am meisten bringen. Ja. Ja, damit kann ich nichts anfangen und das ist für mich auch nicht, weiß ich nicht, geht für mich schlichtweg nicht weit genug.
Ja, voll nice. Schön. Perfekten Bogen gespannt.
Voll cool. Nichts mehr hinzuzufügen. Ja, voll cool. Es bleibt natürlich problematisch und konfliktreich, aber es bleibt auch solidarisch, würde ich sagen.
Hoffentlich.
Vielen Dank, Nadine, dass du dich mit uns diesem Thema angenommen hast. An dieser Stelle können wir, glaube ich, nochmal den Bury Your Gaze Podcast empfehlen, wenn ihr mehr von Nadine hören wollt. Da geht es auch richtig viel um Popkultur. Wir haben vorhin gehört, wie wichtig das ist. Also hört es euch an.
Vielen Dank dir für deine Zeit.
Danke euch.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was beisteuern zu der Diskussion rund um Identitätspolitik. Ist auf jeden Fall ein Thema, was man noch viel weiter diskutieren kann und wo man in noch viel mehr andere Aspekte reingehen kann. Wir verlinken euch aber auf jeden Fall spannende Artikel, die wir dazu gelesen haben und die ihr da vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen können. Und wir verlinken natürlich auch alles von Nadine. Also ihr findet in den Shownotes Nadines Instagram, Website und auch den Podcast von Nadine, Bury Your Gaze.
Wenn ihr noch irgendwelche Gedanken habt zu dem Thema oder zu irgendeinem Thema, was uns betrifft, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail thelesbiangays.podcast@gmail.com oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, da heißen wir thelesbiangays.pod. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt uns sehr gerne auf Instagram und tell your friends. Wir werden ja, naja, wir denken jetzt schon darüber nach, dass wir im Februar ein 2 Jahre alter Podcast sind. Und wir sind nicht mehr so weit von den 1000 Followern auf Instagram entfernt. Das wäre natürlich total cute, wenn das zufällig zusammenfallen würde.
Make us happy!
Also, wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, uns zu folgen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal.